Schwupps, da ist es geschehen. Man ist Betreiber einer kritischen Infrastruktur. Damit gehen auch die Anforderungen an die Einführung von Systemen zur Angriffserkennung einher. Was kann man tun? Was sollte man lassen? Erste nützliche Handreichungen dazu gibt es in der Orientierungshilfe für Systeme zur Angriffserkennung, die wir euch gern näherbringen wollen.
ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen bei ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. Heute spreche ich mit meinen Kollegen Alexander und Nick über das Thema Systeme zur Angriffserkennung. So, ab dem 1. Mai 2023 müssen die Betreiber kritischer Infrastrukturen in Deutschland die Systeme zur Angriffserkennung installieren, um die Sicherheit ihrer kritischen Dienste zu gewährleisten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat eine Orientierungshilfe zur Angriffserkennung dazu entwickelt. So kommt meine erste Frage an Nick. Was ist denn eigentlich dieses System zur Angriffserkennung?
Ja, vielen Dank, Alena. Erstmal schön, dass wir gemeinsam hier sein können. Das BSI hat die Systeme zur Angriffserkennung im Sinne des Gesetzes wie folgt definiert. Und zwar sind das durch technische und organisatorische Einbindung unterstützte Prozesse zur Erkennung von Eingriffen auf den System in einer Organisation. Und die Angriffserkennung soll dabei eben über den Abgleich von den informationstechnischen Systemen und den verarbeiteten Daten darauf und den technischen Mustern, die solche Angriffe in sich tragen oder die auf Angriffe hindeuten können, eben erkennen. Und das Ganze wurde, wie du schon richtig gesagt hattest, über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, den Paragraphen 8a, eingefordert. Und im Prinzip könnten jetzt schon die ersten Unternehmen in der Prüfung sein. Das heißt, ab 1. Mai 2023 sind die ersten Nachweise fällig. Ja, und dazu hat das BSI eine Orientierungshilfe rausgebracht und die wollen wir uns mal genauer im Podcast hier mit euch anschauen. Und die Frage ist, warum hat sie das gemacht? Zum einen möchte das BSI natürlich Anhaltspunkte für die individuelle Umsetzung und die Vereinheitlichung der Nachweiserbringung ermöglichen und den Betroffenen mit der Umsetzungshilfe einfach, den entsprechenden Umsetzungsgrad und das Modell für die Nachweisführung da ein wenig beibiegen. Die Formulierung der Orientierungshilfe ist ja dankenswerterweise an den IT-Grundschutz angelehnt. Das bedeutet, dass man viele Sachen wiedererkennen kann.
Ja, über Orientierungshilfe werden wir auch weiter, denke ich, ein bisschen sprechen. Jetzt wollte ich auch fragen, für wen gilt das Ganze?
Ja, Alena, das kann ich dir vielleicht mal versuchen darzustellen.
Gerne.
Erstmal, die Orientierungshilfe gilt für jedermann im Endeffekt, aber sie ist ein sinnvolles Werkzeug, eine Orientierungshilfe, wie das Wort auch schon sagt, für Betreiber kritischer Infrastrukturen, die eben die Anforderungen nach dem BSI-Gesetz, die Nick eben erwähnt hat, zu erfüllen haben. Mir einfach eine gemeinsame Vorlage zu bieten, wie die Vorstellungen abzubilden sind, die hier anzuwenden sind. Das heißt, es sind technische Maßnahmen, es sind organisatorische Maßnahmen erforderlich und einfach ein Vorgehen in der Strukturierung ist hier beschrieben. Das Ganze für Betreiber kritischer Infrastrukturen, aber wie ich gerade schon sagte, es hindert keinen daran, sich auch als nicht kritisch Betreiber daran zu orientieren, denn der Weg sollte im Endeffekt der gleiche für alle sein. Und wie Nick schon gerade erwähnt hat, die Bausteine aus dem IT-Grundschutz sind ja auch universell anwendbar für verschiedenste Arten von Unternehmen. Also kann man sich hier ganz entspannt auch dieses zur Hilfe nehmen, wenn man das Thema Systeme zur Angriffserkennung verfolgen möchte.
Und welche Fristen bestehen? Ab wann gilt die Pflicht zum Einsatz von SCA?
Nachweisführung kann jetzt also schon ab dem 1. Mai 2023 zustande kommen. Das heißt, dass da die ersten Unternehmen, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, vielleicht schon in der Prüfung stecken oder in der Nachweispflicht sind. Und ab diesem Startdatum ist das fortlaufend für die Unternehmen beziehungsweise die Organisationen nachzuhalten und wiederholt sich dann alle 2 Jahre. Das heißt, ich muss fortlaufend die Nachweise erbringen, dass ich die Systeme zur Angriffserkennung eben nach dem geforderten Maß umgesetzt habe. Ja, was dazu gehört und was umgesetzt werden muss, das hören wir uns später im Podcast nochmal an, beziehungsweise wenn wir dann wirklich in die Tiefe gehen. Vermutlich kann es allerdings sein, dass wir im Oktober diesen Jahres nochmal deutlich mehr Kritisbetreiber bekommen, beziehungsweise betreiberkritische Anlagen, nämlich über die Umsetzung vom NIS-2-Gesetz. Das heißt, dass der Aufwand da, wie Alex gerade auch schon sagte, nochmal steigen wird, auch für Unternehmen, die damit vorher noch nichts zu tun hatten. Aber ja, über den Änderungshorizont von NIS-2 würden wir euch dann sowieso nochmal informieren. Wir hatten ja zum ersten Aufschlag schon mal einen Podcast gemacht und seid euch sicher, zu NIS-2 wird dann auch nochmal ein Podcast kommen.
Und was stellt das Dokument dar? Welchen Anspruch verfolgt das Dokument?
Na, Alena, ich hatte schon gesagt, das ist im Endeffekt für jeden erstmal anwendbar, für die Betreiber kritischer Infrastrukturen heute, als auch für jene, die erwarten, dass sie betroffen von NIS-2 werden oder auch sonstige. Das Ganze ist eher ein Leitfaden zur Orientierung. Das heißt ja auch Orientierungshilfe und nicht Gesetz und nicht Vorschrift.
Aha, das ist ein wichtiger Hinweis.
Es bildet damit aber halt auch eine Vorlage, an der man sich im Rahmen einer technischen Regel oder einer Regeln der Technik orientieren kann und auch entsprechend in einer Prüfung darauf zurückgreifen kann, dass diese Vorgaben ja bestehen. Die wurden ja auch nicht spontan sich ausgedacht, sondern die haben ja Gehalt, wie Nick auch schon gesagt hatte, anhand der BSI-Bausteine auch sehr intensiv strukturiert, dass man davon ausgehen kann, dass dieses Werk auch als Grundlage für Prüfungen heranzuziehen ist. Ist es auch im Endeffekt. Die Prüfungen, die stattgefunden haben, auch schon im letzten Jahr, sind natürlich hier unter dieser Maßgabe erfolgt und die Betreiber haben versucht, diese Anforderungen auch entsprechend zu berücksichtigen. Ich vermute noch nicht alle in der Detailtiefe, wie es wünschenswert wäre, aber Luft nach oben ist immer aus meiner Sicht.
Ja, und gilt die Pflicht zur Bereitstellung der Nachweise über den Einsatz auch für Betreiber von Energieversorgungsnetzen und kritischen Energieanlagen?
Ja, Alena, auch die Betreiber von Anlagen im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes müssen Nachweise für ein SZA oder für die Systeme zur Angriffserkennung bringen. Und das verhält sich tatsächlich parallel zu den Paragraph 8a-Forderungen für die übrigen Kritisbetreiber. Diese Prüfung oder diese Nachweiserbringung der SZA ist allerdings unabhängig von den übrigen Prüfungen, die so ein Energiewirtschaftsgesetz Betroffener gegenüber der Bundesnetzagentur liefern müsste. Das sind also zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, auch die Anlagenbetreiber im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes müssen SZA nachweisen.
Und gibt es Vorschriften zum Aufbau und Betrieb von SCA gemäß BSI-Gesetz, sogenannten Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik?
Ja, nicht nur über das BSI-Gesetz, sondern Nick hat ja gerade schon gesagt, dass auch die Betreiber der Energiewirtschaft davon betroffen sind.
Genau, ja.
Und die haben selbst in ihrer Rechtsgrundlage dem Energiewirtschaftsgesetz auch die entsprechende Festlegung, dass sie entsprechende Systeme einzusetzen haben. Was ich dabei spannend finde, ist übrigens so ein kleiner Exkurs mal hier, dass die Regulierung für die Energiewirtschaft dort ein bisschen mehr Spielraum gelassen hat. Ich bin da immer so ein kleiner Paragraphenreiter und nehme die Sache immer beim Wort. Und während bei der Energiewirtschaft so formuliert ist, dass der Einsatz angemessen sein soll, wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu möglichen Folgen steht, eines Ausfalls steht, steht beim BSI-Gesetz ganz klar, dass angemessene organisatorische technische Vorkehrungen zu treffen sind. Aha. Und das umfasst ab 1. Mai letzten Jahres die Systeme zur Angriffserkennung. Punkt. Da gibt es wenig Spielraum. Die Energiewirtschaft hat halt hier also quasi einen Ermessensspielraum für sich, aber den sollte man auch ganz klar belegen können, wenn man sich gegen eine entsprechende Lösung entschieden hat.
Und wie weißt du die Umsetzung der Anforderungen an den Einsatz von SCA gegenüber dem BSI nach?
Ja, Alena, also ich persönlich weiß das gar nicht nach, weil ich ja keine kritische Infrastruktur bin, nicht? Das mag vielleicht der eine oder andere sehen, aber im Sinne des Gesetzes bin ich keine kritische Infrastruktur, deswegen weise ich das nicht nach. Allerdings die Unternehmer, die Betreiber selber müssen das nachweisen. Und es ist auch nicht der Berater, nicht ein Prüfunternehmen, was diesen Nachweis erbringt, sondern der Betreiber muss diesen Nachweis erbringen.
Das ist ja ein wichtiger Punkt.
Richtig. Und der ist dafür verantwortlich, weil er muss, steht in der Nachweispflicht. Und der kann das per verschlüsselter E-Mail oder über das sogenannte Bundesportal entsprechend einreichen. Hauptsache, er berücksichtigt die entsprechende Frist, die vom BSI vorgegeben ist.
Dann habe ich noch eine Frage. Bevor ich etwas auswerten und erkennen kann, benötige ich doch eine Vielzahl an Daten. Wo kommen diese her und wie bekomme ich diese zusammen?
Tja, das ist natürlich eine Frage, mit der sich die Betreiber dann hoffentlich mit ihrer IT-Abteilung auseinandersetzen müssen. Ja, wo kommen die Daten her? Das können erstmal viele verschiedene Informationen und Daten von den technischen Systemen sein. Das können Ereignisprotokolle sein, das können Netzwerkprotokolle sein, das kann Syslog sein, das kann aber auch die Zutrittskontrolle sein oder die Protokollierung der elektronischen Schließsysteme, die da vielleicht die Außenhaut eines Standpunkts schützen. Im besten Fall hat man schon ein umfassendes Monitoring aufgebaut, welches dann ja sich als Grundlage nutzen lässt und vielleicht nur punktuell erweitert werden muss, um dann den Anforderungen gerecht zu werden. Aber ganz konkrete Vorschriften gibt es an dieser Stelle nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Die Umsetzungshilfe oder die Orientierungshilfe hat es nicht so genau festgeschrieben und es sind einfach nur die Daten zu erfassen, die in einem notwendigen Maß Rückschlüsse zulassen. Also man kann schlecht sagen, das langt in gar keinem Fall. Es ist natürlich wieder eine Ermessensbetrachtung und man muss da im individuellen Fall reinschauen.
Haben wir doch Zeit?
Alter, wieso fragst du?
Wie kann sichergestellt werden, dass die erfassten Ergebnisse ins Verhältnis zueinander gesetzt werden können?
Ah, ja, da spielt die Zeit natürlich eine ganz besondere Rolle. Und da möchte ich mal ganz kurz so zurückblicken. Der eine oder andere von euch war sicherlich schon mal im Krankenhaus oder auch auf dem Bahnhof mal unterwegs und kennt die Vielzahl von Uhren, die dort verteilt sind und wundert sich manchmal, warum denn es manchmal 11:45 ist und manchmal schon 11:55.
Ja, genau. Passiert manchmal.
Im besten Fall hat man seine eigene Uhr bei, aber auch die hat wiederum eine andere Uhrzeit. Und wenn man sich jetzt irgendwo verabreden möchte, sollte man schon eine gemeinsame Zeit haben. Und genauso ist es auch wichtig für die Erfassung von Ereignissen, dass an allen beteiligten Systemen die Zeit entsprechend die gleiche Grundlage oder eine gleiche Zeit die Grundlage ist. Und denn nur so kann ich darstellen, dass wenn 11:45 ein Ereignis stattgefunden hat, dass es auf dem anderen System genauso 11:45 vielleicht eine andere Auswirkung hatte und man das miteinander ins Verhältnis setzen kann. Das sind ja mindestens Minuten, aber auch schon Sekunden im Zweifelsfall relevant für eine Auswertung, ganz besonders, wenn man sie dann automatisiert macht. Denn die Systeme, die gucken nicht auf die Uhr, sondern die gucken auf Zeitstempel und dann müssen die auch wirklich sehr akkurat sein. Ja, was macht man da am besten? Man nutzt natürlich eine Zeitquelle und die Zeitquelle sollte relativ zum einen genau sein und auch verlässlich. Es kann aus der Cloud bezogen werden, also klassische NTP-Server, die im Internet verfügbar sind. Die könnte man als Grundlage nehmen oder eine lokale Atomuhr, also eine lokale Zeitquelle, die sich auf die Zeit zum Beispiel vom GPS referenziert, die man im lokalen Netz bereitstellt. Das Problem kann allerdings sein, wenn man ja modernerweise auch hybrid unterwegs ist und mit der Cloud, ob nur eine Public Cloud oder eine Private Cloud, ob man hier entsprechend nicht nur on-premise arbeitet. Und diese Zeiten von den verschiedenen Lokalitäten, die müssen natürlich auch irgendwie ins Verhältnis zu setzen sein. Das heißt, wenn ich eine Cloud-Infrastruktur anwende, dann sollte ich möglichst meine On-Premise-Struktur auch mit dieser Zeitquelle entsprechend synchronisieren, um auch da die Rückschlüsse zu ermöglichen. Und dafür gilt es im Vorfeld, eine entsprechende Referenzarchitektur zu modellieren, so dass im Endeffekt eine Zeitquelle maßgebend ist, die nach unten hin in die verschiedenen Systeme weitergetragen wird, auf verschiedenste Art und Weise. aber einer muss der Chef in der Runde sein. Für mich ist es, wie gesagt, immer eine GPS-Quelle, das ist am einfachsten, aber sobald man in die Cloud geht, muss man halt auch auf fremde Zeitwerte Rücksicht nehmen.
Oh, danke für diese Erklärung. Und mit dem Beispiel ist es ja, klingt gut. Jetzt möchte ich gerne ein paar Fragen zur Protokollierung stellen. Und zwar, wie lange werden die protokollierten Daten aufbewahrt?
Naja, auch dazu macht die Orientierungshilfe jetzt keine konkreten Vorgaben oder Hinweise. Es kommt natürlich wieder drauf an. Alex hat den gerade auf die Zeit schon abgehoben und ja, die Systeme leben eigentlich davon, dass, wie gesagt, die Zeit synchronisiert ist und in Echtzeit dann auch reagiert werden kann. Das heißt, eine Aufbewahrung von Protokolldaten und eine rückwirkende Betrachtung macht da jetzt gar nicht so viel Sinn, wenn es darum geht, Angriffe wirklich schnell zu erkennen oder dann vielleicht auch automatisch zu vereiteln. Von daher kann man jetzt auch schlecht eine pauschale Aussage treffen. Natürlich, gesetzliche Vorgaben müssen berücksichtigt sein und vielleicht auch branchenspezifische oder regulatorische oder gar vertragliche Anforderungen an die Protokollierung in der Organisation sollten da beachtet werden. Aber jetzt eine pauschale Antwort gibt es da in der Orientierungshilfe erstmal nicht, nein.
Müssen alle Protokolle zentral gespeichert werden?
Ich möchte mal ganz kurz nochmal auf Nicks Antwort nochmal eingehen. Es ist natürlich schon sinnvoll, dass man nicht alle Sachen dauerhaft und lange aufbewahrt. Manchmal ist es aber auch notwendig. Natürlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, keine Frage. Aber grundsätzlich ist es auch im Sinne der Richtlinie, der Orientierungshilfe hier vorgesehen, dass die Protokolldaten an der Stelle gefiltert, normalisiert, aggregiert und korrigiert werden müssen, weil letztlich nur so eine Auswertung möglich ist. Und diese verarbeiteten Daten, die sollten aus meiner Sicht auch deutlich länger zur Verfügung stehen, um nämlich auch rückwirkend entsprechende Szenarien nachstellen zu können, aufklären zu können. Die sind jetzt dann nicht mehr für eine akute Reaktion relevant, aber sicherlich, um einen Hergang zu rekonstruieren. Und dafür sind so eine aufbereiteten Daten in jedem Fall sinnvoll. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber das sei dahingestellt. Ja,
und das stimmt, Alex, da habe ich ein bisschen zu schnell geschossen wieder an der Stelle. Natürlich hast du recht, man soll die Daten natürlich nicht sofort wieder wegschmeißen oder überschreiben. Also eine generelle Aufbewahrung der Protokolle macht natürlich Sinn, aber es gibt jetzt keine konkrete Anforderung aus der Orientierungshilfe. Da hast du das nochmal ins rechte Licht gerückt, die Aussage von mir. Danke dir.
Kein Problem,
aber jetzt haben wir das erklärt.
Nein, ich möchte noch kurz ausholen. Da kommt der Datenschützer aber auch so ein bisschen hinterher und der hat natürlich das Interesse, dass nur so wenig wie möglich Daten aufbewahrt werden, unter der Maßgabe, dass es hier natürlich personenbezogene Daten sind. Alle anderen technischen Daten können den Datenschützer natürlich erstmal in zweiter Linie weniger interessieren. Aber Alena, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, muss genau, dann alles gespeichert werden oder zentral gespeichert werden? Natürlich nicht zentral. Das hat auch einen guten Grund. Schon alleine räumlich macht es Sinn, viele Sachen auch erstmal dezentral zu sammeln, zu erfassen, möglicherweise auch schon vorher entsprechend zu bearbeiten, wie vorhin gesagt, und diese dann aber auch in zweiter Instanz zu zentralen Systemen zurück zusammenzuführen, um sie dann zentral auszuwerten und reagieren zu können. Und hier kommt es natürlich auf den Speicherplatz an. Wir hatten gerade gesagt, wenn ich Unmengen an Sachen erfasse, geht es irgendwann nach und nach, läuft die Festplatte voll, wenn man es nicht in der Cloud macht, nicht in der unendlichen Cloud. Aber das muss mit berücksichtigt werden und hier sollte auch im Vorfeld schon mal so eine Testbetrachtung stattfinden von Protokollszenarien, wie viele Protokolldaten entstehen denn, um die Systeme auch so zu konstruieren, so zu dimensionieren, dass auch permanent eine dauerhafte Protokollierung überhaupt möglich ist. Denn wenn ich das erst im laufenden Betrieb feststelle, habe ich da keine Chance, mit dem System auch permanent zu arbeiten.
Ja, habe ich verstanden. Dann, wenn wir schon über diesen Umfang, über diese Daten sprechen, dann muss ich alles und sofort umsetzen. Im Idealfall wird alles protokolliert. Doch wo sollte angefangen werden?
Nick, was sagst du denn dazu?
Naja, also ich würde jetzt aus meiner persönlichen Ansicht auch immer eher von innen anfangen. Also das Wichtigste zuerst versuchen, ja, vernünftig abzubilden und da eine Resilienz irgendwie herzustellen. Wenn das jetzt vielleicht ein ferner Dienst ist, der irgendwo an der Außenschale meiner Organisation attackiert wird oder gegebenenfalls nicht verfügbar ist, dann tut das vermeintlich erstmal nicht so weh, wie wenn es jetzt ein zentraler Dienst wäre. Aber ja, auch hat man vielleicht den Vorteil, dass man bei den inneren Systemen schon ja eine bessere Grundlage hat, weil man das schon länger beherrscht, anstatt den letzten Cloud-Dienste nochmal hinten anzuschweißen oder sowas. Wahrscheinlich hat man einfach innen ein bisschen besseren Überblick über das, was man so ohnehin schon monitoren müsste und weiß ganz genau, wie die Systeme sich verhalten. Das wäre da so mein Einsatz, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da andere?
Ja klar, die Orientierungshilfe gibt da ganz klar auch die Empfehlung mit, Systeme von außen nach innen zu erschließen. Denn ganz einfach, je ferner ich den Angreifer von mir entfernt halte und auch mögliche Reaktionen schon entsprechend einleiten kann, die von außen auf mich einwirken, weil dagegen entsprechend, desto günstiger ist natürlich, die Auswirkungen zu behandeln. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, dass es natürlich Sinn macht, sich an seine Kronjuwelen zu setzen und die zu schützen. Allerdings, wenn der Angreifer dort schon vor der Tür steht und beim Chef vor der Bürotür steht, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Besser wäre es, wenn man ihn vorher an der Eingangstür schon mal gefragt hätte, ob er hier wirklich rein darf. Da würde ich also auf jeden Fall von außen nach innen den Blick werfen. Aber ich gebe dir auch recht, die Systeme, die Primärsysteme sollten auf jeden Fall schon in der ersten Runde betrachtet werden und die Möglichkeiten zur Protokollerfassung auch eruiert werden, um zu schauen, kann ich sie mit einbinden und in welchem Umfang.
Und ich glaube, auch da ist die Gefahr oder die Schwierigkeit dann, ne? Die Frage von Alena war ja auch, wo soll man anfangen? Ja, wo fange ich an, wenn ich dann außen anfangen soll? Also da sind ja viele lose Enden. Wir kennen ja unsere Organisation. Da wird nicht jeder IT-Dienst irgendwo zentral eingeführt, sondern da wird mal hier was dazu gekauft, da was bestellt und eingebunden. Also ich stelle mir das schwierig vor, dann außen anzufangen. Aber natürlich ist deine Argumentation auch völlig stichhaltig. Natürlich kommt es wieder darauf an, wie die Grundlage bei einer Organisation ist und auf was man bauen kann. Aber im Prinzip hast du natürlich recht, den Angreifer so früh wie es geht erkennen und so weit es geht von den Kronjuwelen fernhalten. Gebe ich dir recht.
Die Antworten des Juristen wie immer, es kommt darauf an.
Welche Aussagen werden zu den erforderlichen Ressourcen gemacht?
Ja, welche Aussagen werden gemacht? Das ist ganz einfach, wie man es sagt. Die Kritis-Vorgaben sagen ja ohnehin schon mal, dass alles getan werden muss, um den Betrieb der kritischen Infrastruktur oder der kritischen Dienstleistung aufrechtzuerhalten, wenn es nicht außerhalb, also wenn der Aufwand unverhältnismäßig ist gegenüber einem Ausfall. So. Und genauso ist es auch natürlich mit den Systemen. Ich muss hier dafür sorgen, dass die entsprechenden technischen und auch personellen Ressourcen bereitgestellt werden. Wer so ein System aufbaut, hat hoffentlich schon ein ISMS im Einsatz und kennt diese Maßgaben, sich auch in diesem Bereich zu engagieren und die Ressourcen zu prüfen, zu planen und bereitzustellen. Das betrifft halt nicht nur die Investitionen in reine technische Komponenten, sondern auch den Aufwand von Ressourcen zur Auswertung. Denn ab einer gewissen Stelle muss ein Event auch durch den Menschen, durch den Mitarbeiter betrachtet und bewertet werden. Und hier kann ich nicht alles automatisieren. Natürlich ist es sinnvoll, da vorher schon die entsprechenden Lösungen zu wählen, die ein Höchstmaß an Automatisierung vorgeben oder vorbereiten. Aber zum Schluss dürfen zum Glück immer noch Menschen da auch die letzte Entscheidung treffen und mitwirken. Was ich vergessen hatte gerade, es macht natürlich Sinn, hier auch auf externe Ressourcen zurückzugreifen. Nicht? Ich dachte mir schon, weil man kann nicht alles selber machen und es gibt halt Spezialisten auf dem Markt, die sich mit dem Thema befassen, die auch die entsprechenden Ressourcen bündeln und die Kompetenzen bündeln. Und dann macht es auch Sinn, hier externe Anbieter mit ins Boot zu ziehen. Ist aber kein leichtes Unterfangen, denn die bringen möglicherweise auch ihre eigene Lösung mit, die gar nicht mit meinen Systemen zusammenarbeiten. Und müssen wir hier noch extra eine eigene Infrastruktur aufbauen, um auch natürlich effektiv arbeiten zu können. Das steht manchmal im Konflikt mit der Tatsache, dass man selber schon etwas aufgebaut hat und das dann eben nicht weiterverwenden kann oder nicht sinnvoll. Da ist also die Waagschale zwischen externem und eigenem Personalbedarf immer so zu treffen, wie es darauf ankommt.
Ja, das ist jetzt klar. Ist Angriffserkennung auch zur Abwehr geeignet?
Im besten Fall natürlich ja. Also es gibt da dann doch einige klare Anforderungen aus der Orientierungshilfe beziehungsweise zum Aufbau von den Systemen zur Angriffserkennung. Und ja, im besten Fall kann ein SZA automatisiert so einen Angriff erkennen oder einen Eingriff dann auch herbeileiten, um diesen Angriff abzuwenden und mögliche Störungen einfach zu vermeiden. Das erfordert allerdings ein hohes Maß an Automatisierung und eben auch Klarheit über das, was man alles im Einsatz hat und wie das Ganze zusammen funktioniert. Denn die Systeme sollen das nur automatisiert können, wenn dabei die kritische Dienstleistung nicht gefährdet wird. Das heißt, wenn da vielleicht noch viele Eventualitäten mit im Spiel sind, dann ist es auf jeden Fall erstmal besser, dass das System auf jeden Fall automatisiert eine Meldung abgibt und sagt, ich habe hier ein interessantes Muster. Bitte, lieber Mitarbeiter, schau dir das mal an und dann werden die nächsten Schritte eben ja über eine andere Aufbauorganisation oder ein Einsatzteam abgehandelt. Aber der automatische Eingriff ist dann, wie gesagt, nur dann von BSI auch gewünscht, wenn das alles klar ist, wie das funktioniert und die Dienstleistung im Kern selber nicht gefährdet wird.
Notprotokollierung hilft sicher nicht. Wie können Rückschlüsse aus den Daten gewonnen werden?
Na, das, was ich protokolliere, bietet mir im besten Fall anhand so der Signaturen, die dort sich daraus ergeben, aus den Spuren, die sichtbar werden, natürlich Hinweise auf Ereignisse, die ich hier gegebenenfalls mit dem Mitra-Attack-Framework einfach mal ins Verhältnis setze und schaue, wo stehe ich dort und auch bewerten kann, wie an welcher Stelle ich möglicherweise schon mich befinde und wo jetzt am besten mit einzugreifen ist, um hier auch einen weiteren Schaden entsprechend abzuwenden. Besonders ist das interessant, wenn man modernerweise auch den Bereich OT, also die operationelle IT, mit ins Boot nimmt. Da sind ganz andere Systeme im Einsatz, da sind ganz andere Betriebssysteme möglicherweise im Einsatz. Und da wird es spannend, wirklich zu schauen, wie kann ich die Auswirkungen aus dem System hier bewerten und auch wieder Rückschlüsse drauf ziehen. Dafür gibt es das extra Framework, was dann auf ICS-Komponenten oder Umgebungen entsprechend referenziert. Das ist echt eine große Hausnummer, deswegen meinte ich vorhin schon, es macht Sinn, sich da einen externen Dienstleister mit beizuziehen, insofern man nicht intern schon so weit aufgestellt ist, technisch strukturell und mit Personal, dass man das selber machen will.
Und wenn ich alle Ressourcen in die Aufklärung stecke, wer kümmert sich um die Schadeneindämmung bzw. die adäquate Reaktion auf die Detektion?
Naja, hier ist die Abfolge in gewisser Weise ja auch entscheidend. Also ich kann ja erst reagieren, wenn ich dann wirklich was sauber erkannt habe. Aber genau dabei sollen ja auch die Systeme zur Angriffserkennung unterstützen und da eben auch einen Teil der Last abnehmen, damit nicht mehr ganz so viel Fokus oder ein partieller Fokus nur auf die Detektion geht, aber dann eben auch mit der Reaktion schneller begonnen werden kann und auch viel mehr Informationsgrundlage für eine passende Reaktion vorliegt. Also das ergänzt sich so ein bisschen, hängt natürlich aber auch wieder davon ab, wie man da aufgestellt ist. Im Prinzip würde ich aber sagen, dass Ressourcen eher frei werden, wenn ich da ein gescheites System für die Angriffserkennung aufgebaut habe, weil ich dann viele Dinge schon mal vorher durchdacht habe, wie eine mögliche Attacke aussehen kann. Alex hatte das gerade, das Framework auf den Schirm gerufen oder die möglichen Angriffsvektoren einmal dargestellt, die man sich da alle anschauen kann. Man hat also in gewisser Weise schon ein bisschen vorgedacht und hat auch schon mal mögliche Szenarien sich vielleicht überlegt und kann dann vielleicht mit der schnelleren Detektion auch schneller in eine saubere Reaktion einsteigen. Aber die Frage, natürlich interessant, Alex hatte vorhin auch nochmal externe Ressourcen auf den Tisch gelegt. Man kann natürlich auch als Unternehmen schauen, ob man sich ein Incident Response Team reinholt. Und dann müsste man das natürlich mit denen auch nochmal synchronisieren, wie da die Aufgabenverteilung ist, ob es da saubere Übergabepunkte gibt und wie die dann mit ihrer Arbeit beginnen, wenn man da selber vielleicht gar keine Ressourcen für hat.
Okay. So, wir haben schon mehrere Fragen besprochen, ganz detailliert, denke ich. Jetzt wollte ich eher eine allgemeine Frage stellen zur Dokumentation. Welche Dokumente sind überhaupt notwendig oder welche Dokumente sind sinnvoll? Könntet ihr ein paar oder mehrere nennen?
Ich glaube, um das Thema ranken sich ganz viele Dokumente. Wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich schon im letzten Jahr, glaube ich, hat man angefangen, mit entsprechender Richtlinienstruktur beschäftigt, um da auch in Unternehmen hier eine Handreichung zu haben, wie man das Ganze auch umsetzen kann, um die Anforderungen, die extern gestellt werden, intern entsprechend zu beschreiben und auch durchzureichen.
Ja, alles muss beschrieben sein, das ist immer wichtig.
Richtig, wer schreibt, der bleibt, so ist es nun mal. Und gerade wenn der Prüfer ins Haus kommt, den kann man viel erzählen, der möchte aber auch sehen, was geschrieben ist und dass man sich das auch entsprechend
unbedingt hat. Ja.
Mindestens empfehle ich in dem Bereich für das Thema, weil es ja auch so exponiert einfach im Raum steht, eine Richtlinie für dieses Thema zur Angriffserkennung zu etablieren, die zum Beispiel die ganzen Anforderungen aus der Orientierungshilfe aufgreift. Kann man machen, man kann es auch in eigene kleine Abschnitte fassen und selbst versuchen, sich lang zu helfen, aber wenn die Anforderungen aus der Orientierungshilfe schon geschrieben stehen, warum sollte man sich daran nicht orientieren?
Genau.
Ja, wenn man das Ganze macht, hat man zum einen eine spezifische Sicherheitsrichtlinie für die Detektion an der Hand. Dem vorangestellt, wir hatten vorhin gerade über diese ganzen Protokolldaten gesprochen, gehört erstmal ein Protokollierungskonzept. Was will ich wie, in welcher Tiefe protokollieren, erfassen und auch abgleichen natürlich mit möglichen Vorgaben zur Löschung der gleichen Daten. Das gehört dazu. Ich brauche vielleicht als Grundlage einen Netzplan, um nachzuvollziehen, werden die Systeme überhaupt an der richtigen Stelle platziert und erfassen sie auch den gesamten Bereich der kritischen Dienstleistungen. Und wenn man so ein Dokument durchgeht und sich überlegt, wo können die ganzen Sachen auch näher beschrieben werden, dann kommen wir ins Thema Incident Management, eine Richtlinie fürs Incident Management, eine Richtlinie fürs Schwachstellenmanagement, eine fürs Notfallmanagement. Also die Richtlinienmenge ist da unerschöpflich, auf die man entweder verweisen kann oder auch komplett in seine eigenen Richtlinie für diese Systeme zurückgreifen kann. Aber sehr wahrscheinlich hat man hier schon einen entsprechenden Pool, auf den man da auch zurückgreifen kann, aber auch gegebenenfalls ergänzen muss. Also wir haben festgestellt, dass manche unserer Vorlagen zum Beispiel hier, gerade wenn man das Thema Systeme zur Angriffserkennung betrachtet, doch nochmal einen anderen Aspekt auf die Themen wirft und die man dann einfach auch nochmal mit zu aktualisieren hat. Das macht man ja ohnehin regelmäßig. Ja, Löschkonzept hatte ich schon gesagt, gehört sich auf jeden Fall, um halt festzulegen, wann lösche ich die Daten. Nicht einfach nur, weil ich sie nicht mehr brauche, weil ich sage, ich hebe sie 30 Tage auf, habe ich mir vorher Gedanken gemacht. Ja, das klare Meldewesen, Richtlinie zum Meldewesen, sowohl intern als auch extern. Wann muss etwas, was hier detektiert wird, gemeldet werden? Wann gibt es da den Übergang entsprechend zur Meldepflichtigkeit? Die Rollen im Unternehmen, wer ist für was verantwortlich? Gibt es auch Vertretungsregelungen? Es ist ja, wie gesagt, nicht nur ein reines technisches System, sondern auch ein organisatorisches System, wie wir am Anfang gesagt haben. Und hier gehört auch die Organisation der entsprechenden personellen Struktur dazu. Ja, Dokumentenlenkung ist obligatorisch, glaube ich. Und auch die Datensicherung sollte hier mit Berücksichtigung finden. Denn das, was ich an Protokolldaten erfasse, wir hatten ja auch vorhin schon gesprochen, ist auch gegebenenfalls über einen gewissen Zeitraum aufzubewahren, um auch im Nachgang Rückschlüsse auf Angriffsszenarien zu ziehen. Und zu guter Letzt fällt mir da ein Schulungskonzept, würde ich sagen. Denn es spielen halt nicht nur die Spezialisten vor dem Bildschirm eine Rolle, die hier mit in dem ganzen System zur Angriffserkennung mitwirken, sondern es ist im Endeffekt ein großer Teil der Mitarbeiter im Unternehmen, die auch kleine Bausteine für dieses Erfolgskonzept liefern können. Also im Schulungskonzept sowohl für die Spezialisten, die Experten im SOC-Team oder dergleichen, aber auch für die Mitarbeiter selber sollte hier entsprechend die Inhalte dazu Berücksichtigung finden.
Ja, du hast dann Richtlinie zur SCA erwähnt. Was gehört da rein? Wie kann ich mich damit auseinandersetzen?
Ja, wenn man das jetzt in einer kompakten und umfassenden Richtlinie adressieren wollte, dann müsste man im Prinzip alles das treffen, was für die Systeme zur Angriffserkennung gefordert ist. Das ist natürlich jetzt die einfache Antwort, aber in einem schönen Satz könnte man erstmal jetzt festhalten, dass eben beschrieben sein sollte, welche Systeme durch die fortlaufende Auswertung von den Informationen Sicherheitsereignisse erkennen können sollen und wie sie das tun. Und dann auch, welche Maßnahmen das aufgebaute System zur Angriffserkennung implementiert hat, um diese Störungen infolge von Angriffen zu verhindern oder darauf zu reagieren. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Vermeidung oder Reaktion auf die Störung ja kann technisch komplett ausgebaut sein, aber mindestens mal die Erkennung ist technisch ausgebaut und die Reaktion kann dann auch organisatorisch eine organisatorische Ausbaustufe haben, so dass man dann einfach in einen individuellen Modus wieder übergeht und das noch nicht automatisiert vorliegen hat, aber eben gezielt auf das, was durch die Systemzugriffserkennung sauber detektiert wird, professionell reagieren kann. Und das sind im Wesentlichen die Dinge, die auf jeden Fall drin sein müssen. Aber es gehören natürlich die gesamten Prozesse und Verantwortlichkeiten dazu, wie sie typischerweise immer in einer Richtlinie adressiert sein müssen. Und die Nachweise, die stehen dann wieder auf einem anderen Blatt.
Wie kann ich vorgehen, um meine Umsetzung zu bewerten, beziehungsweise wie wird sie bei der Nachweisprüfung bewertet?
Ja, also ich würde sie nicht erst im Sinne der Nachweisprüfung bewerten, sondern schon in dem Prozess vorher, bei der Einführung entsprechend die ganze Situation entsprechend regelmäßig mal monitoren, wo stehe ich, um auch selber für mich einen Stand zu haben. Und da kommen meine beliebten Modalverben muss, kann, sollte, hätte, wenn, dann.
Ja, treffen wir das oft, ne? Im Dokument, ja.
Ist aber das kennt man auch. Von anderen Verfahren, dass hier muss und sollte Anforderungen definiert sind und gerade auch bei Dokumenten, die aus dem BSI-Bereich kommen, trifft man das sehr häufig an. Also alles, was aus dem Bereich kommt, hat oft muss, kann, sollte Anforderungen und nur könnte man sagen, muss mache ich, weil das muss ich, kann, könnte ich machen und sollte, ist mir sowieso egal. Das würde ich immer ein bisschen relativieren. Und um genau dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, hat man sich hier insbesondere auch in dieser Orientierungshilfe nochmal einem Umsetzungsgradmodell gewidmet, wie diese Umsetzung der Maßnahmen qualitativ bewertet werden kann. Und das schwankt dann zwischen der 0 für keine Maßnahmen umgesetzt und der 5 für quasi den Goldstandard. Und wenn man bei der 5 alle Muss-Anforderungen, alle Sollte-Anforderungen, alle Kann-Anforderungen für alle Bereiche erfüllt hat und sinnvoll noch zusätzliche Maßnahmen identifiziert und umgesetzt hat, dann kann man sich die 5 auf die Fahne schreiben. Für den erfolgreichen Nachweis ist in der Regel die Umsetzungsgrad der Stufe 3 auf jeden Fall erstmal erforderlich. Das heißt, es sind alle Muss-Anforderungen erfüllt und die Sollte-Anforderungen wurden auf jeden Fall hinsichtlich ihrer Notwendigkeit auf Umsetzbarkeit geprüft. Und so kann ich hier vorgehen und priorisieren. Das ist auch das Ansinnen dieser Richtlinie, dass ich nicht alles mit einem Schwung umsetzen muss, sondern eben mich hier nach und nach auch verbessern kann, was ja letztlich der Sinn und Zweck eines ISMS auch darstellt, nicht?
Dann muss das immer ordentlich ganz aufmerksam lesen. Ist es muss, ist es kann oder ist es sollte? Was steht, je nachdem, was für eine Anforderung ist? Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, ja, der Orientierungshilfe.
Da hat man, glaube ich, in der Orientierungshilfe, wenn ich sie recht vor Augen habe, sogar dir eine kleine Hilfestellung gemacht und das extra in Fett und ich meine in kapitalen Lettern immer abgefasst, so dass man das sehr schnell auf dem Schirm hat, was für eine Art der Anforderung ist es, ja.
Dann habe ich noch eine Frage. Bei einer Richtlinie ist es sinnvoll, die Vorgaben aus dem BSI-Grundschutz zu berücksichtigen. Welche kommen dafür in Frage?
Ja, auch da ist die Orientierungshilfe sehr freudig in der Auskunft und gibt da eine kleine Handreichung zu den einzelnen Bausteinen, die ich ja vorhin schon mal, ich glaube, ganz zu Beginn erwähnt hatte, dass sich das alles natürlich aufeinander aufbaut, die Dokumente vom BSI. Aber wenn du bei der Richtlinie bist, natürlich erstmal alles das, was rund um das ISMS beziehungsweise das Sicherheitsmanagement oder den Baustein ISMS.1 herum besteht. Ich muss natürlich sicherstellen, dass die Rollen da sind, dass die Verantwortlichkeiten klar sind an der Stelle. Das ganze Prozedere eben, das ich für den geregelten Betrieb einer solchen Systematik brauche. Aber auch zu den technischen Bausteinen gibt die Orientierungshilfe Auskunft. Zum Beispiel wird da verwiesen auf OPS 114, was dann den Schutz vor Schadprogrammen beleuchtet, oder OPS 115, was die Protokollierung da betrachtet. NET 1.2 ist mit drinne, das PET, das Netzmanagement. NET 3.2 ist mit drin mit der Firewall und den entsprechenden Anforderungen, die da getroffen werden sollten oder nach bestem Wissen und Gewissen mindestens in der Basis umgesetzt werden müssen. aber auch DR1, also die Detektion von sicherheitsrelevanten Ereignissen, und DR21, die Behandlung, was ja im Prinzip im Kern der Richtlinie für die System- und Zahlungserkennung stecken sollte. Das bildet ja wirklich das Herzstück da, dass ich erkenne oder gezielt erkenne, wenn sich ein solcher Angriff ereignen könnte oder wenn er sich ereignet, und wie ich geeignet darauf reagiere und das Ganze wieder in die Richtung herstellen kann, wie es vorher war.
Ja, Nick, jetzt sind wir ja schon wieder in die ganzen einzelnen Kapitel eingestiegen und werfen hier mit Zahlen um uns, aber da wollen wir unsere Hörer nicht verschrecken. Das sind sehr wenige in dem Fall außerdem, die hier referenziert werden, und man kann sich da ganz wunderbar dann jetzt im IT-Grundschutzhandbuch orientieren und diese Bausteine mit zur Hilfe nehmen, um die Themen auch entsprechend zu bearbeiten, denn dort sind ja die Maßnahmen auch sehr qualitativ meines Erachtens beschrieben, sodass man sich dort nicht wirklich was aus den Fingern saugen muss, sondern sich daran entlanghangeln kann.
Also das war meine letzte Frage, ehrlich gesagt. Und danke für die Beantwortung von diesen Fragen. Das Thema selbst finde ich, ehrlich gesagt, nicht so einfach, sehr spezifisch. Und ich hoffe gerne, dass wir für unsere Zuhörer doch einen groben Überblick geschafft hatten, wie SCA zu implementieren sind. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, gerne per E-Mail podcast@isms-x-plane.de. Ansonsten allen einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
Tschüss zusammen.